Wer vor diesem Gottesdienst in den Gemeindebrief gesehen hat, der hat gesehen, dass die Predigt heute auch ein Thema hat. Es lautet, die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck. Und diese Aussage bezieht sich nicht nur auf den Predigttext von heute, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel.
Die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck, denn Gott sagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
Die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck, denn Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat.
Die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck, denn Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden.
Die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck, denn Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt.
So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben.
Die Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck, denn Jesus sagt: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wort Gottes. Amen.
Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Gebet für den heutigen Gottesdienst, dass du uns anrührst und uns bewegst. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ein paar Menschen, besonders gute Freunde, die sagen immer etwas schelmisch zu mir, ich hätte wohl einen Vogel. Sie meinen damit eine Seite an mir, die Vögel besonders gerne liebt. Andrea Tetzlaff hat mich schon ein paar Mal hier gesehen, wie ich versucht habe, den Waldkauz auf dem Dach des Pfarrhauses zu knipsen. Da ist er übrigens auch heute noch. Und ab und zu fahre ich auch mal mit ein paar Freunden an den Niederrhein, besonders in den Wintermonaten. Warum? Weil man dort zigtausend Wildgänse beobachten kann. Und vielleicht hat mich deshalb diese kleine Geschichte von Søren Kierkegaard besonders angesprochen, der nämlich von Gänsen redet. Er erzählt seine Geschichte, die beginnt so: Ich stelle mir vor, die Gänse könnten reden. Mag sein, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber sie ist und bleibt einfach erzählenswert, einfach weil ich ein Vogelfreund bin. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum Zaun, wo der beredste Gänserich, das ist also der, der am besten texten kann, mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit ihrem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente beflogen haben. Er vergaß nicht dabei, das Lob an Gottes Schöpfermacht zu betonen. Schließlich hat er den Gänsen ihre kräftigen Flügel und ihren unglaublichen Richtungssinn gegeben, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse sind tief beeindruckt. Sie senken andächtig ihre Köpfe und drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie watscheln auseinander, voll Lobes für die gute Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Fliegen tun sie nicht. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht, fliegen. Sie fliegen nicht, sondern sie gehen zum Mittagsmahl. Sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Warum erzählt Kierkegaard diese Geschichte? Søren Kierkegaard hatte ein glühendes Herz für Jesus, einen brennenden Glauben und einen ganz wachen und kritischen Verstand. Und gerade deswegen fand er seine Kirche grausam. Jene so gemütliche dänische Volkskirche in seiner frühen Zeit des 19. Jahrhunderts. Kirche ist kein Selbstzweck, so habe ich vorab im Gemeindebrief das Thema der heutigen Predigt angegeben. Denn genauso habe ich einen Vers aus dem für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext verstanden, der die Gemeinde Jesu in Bewegung bringen will und sie daran erinnern will, dass sie eine Bestimmung hat, eine Sendung. Wer sind wir und wozu sind wir da in dieser Welt? Als Gemeinde Jesu, als Kirchengemeinde Ruppelrath. Der Deuterhorizont, also die aktuelle Situation, in die hinein ich diese Predigt halten möchte, ist einmal die grundsätzliche Frage nach unserer Bestimmung als Gemeinde und konkret die Tatsache, dass in diesem Gottesdienst die Mitarbeitenden unserer Jugendfreizeit nach Ungarn gesendet und gesegnet werden sollen. Auf die Frage, wer wir sind oder zumindest werden sollen, antwortet der erste Petrusbrief in 1. Petrus 2, Vers 9, der dem heutigen vorgeschlagenen Predigttext entnommen ist. Und jetzt müsste der Text kommen. Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Die Situation, in die hinein der erste Petrusbrief schreibt, hat eine Gemeinde in Kleinasien, also der heutigen Türkei, vor Augen. Sie lebt in einer Verfolgungssituation, keine gesellschaftliche Größe, wo der Oberbürgermeister gern Ehrengast ist. Sie ist wahrscheinlich eher klein und unscheinbar und vielleicht fragt sie sich, wer sind wir denn schon? Und möglicherweise besteht die Gefahr des Rückzugs in die Gemeinde als einer Insel der Seligen. Gut, dass wir einander haben und man ist sich selbst genug. Die Gefahr unserer Kirche sieht heute möglicherweise weithin anders aus. Da gibt es vielfach ein Gefangensein im kirchlichen Betrieb und der kirchlichen Tagesordnung. Und da geht es vielleicht um das Überleben, um Finanzen und neue Strukturen. Neue Umfragen lassen die Ampeln oder die Alarmsignale schrillen. Ich hoffe, es werden gute Wege gefunden. Aber ich hoffe, es endet dann nicht wie bei den Gänsen, dass das denn auch alles schon alles ist. Sie fliegen nicht, sie gehen zu ihrem Mittagsmahl, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Wer sind wir eigentlich? Nicht von unserer Vorfindlichkeit her, nicht von unseren Träumen, also wie stellen wir uns Kirche vor, sondern von unserer Bestimmung. Wer sind wir denn von Gott her? Und damit sind wir wieder bei unserem Predigttext. Es geht also um unser Selbstverständnis und durchaus auch um ein gesundes Selbstbewusstsein als Kirche und als Christen und eben auch als Mitarbeitende unserer Jugendfreizeit. Ich da konkret werde eine kleine Anekdote nebenbei. Nach einer Jugendfreizeit vor etlichen Jahren schrieb ein Freizeitteilnehmer in seinen Beitrag für unseren Gemeindebrief: Unsere Aufpasser waren sehr nett. Ich muss zugeben, da habe ich erst mal geschluckt. Wenngleich. Natürlich schicken Eltern ihre Kinder mit in der Hoffnung, dass die Mitarbeitenden auf sie aufpassen, dass sie unversehrt bleiben an Leib und Seele und Geist. Natürlich gibt es einen Auftrag von Gott im Blick auf diese Welt, dass wir sie bebauen und bewahren sollen. Passt gut auf sie auf. Was mir wahrscheinlich unterbewusst nicht gefallen hat, ist der darin möglicherweise enthaltene negative Touch von lästiger Kontrolle, von oben nach unten und von sich möglichst nicht erwischen lassen bei Dingen, die so auf der Freizeit vielleicht nicht gewünscht werden. Aber in diesem Predigttext wird der Gemeinde und auch Freizeitmitarbeitern nicht die Funktion von strengen Moralaposteln und scharfen Aufpassern, also sozusagen Schäferhunden, zugeschrieben, sondern sie werden als Menschen beschrieben, die selber von Gott Gutes für ihr Leben erfahren haben und Gutes zu sagen haben und das hoffentlich eingebettet in einer Gemeinschaft, in ein Stück Lebensgemeinschaft auf Augenhöhe. Ich habe das in den Freizeiten, wo ich selber dann nicht mehr mit war, häufig erfahren, so über Wolfgang Arzt und unseren eigenen Söhnen, die da mit waren, wie man miteinander unterwegs war und auf Augenhöhe miteinander reden konnte und aufgepasst haben sie trotzdem. Wer sind wir, unsere Gemeinde und die ganze Freizeitgemeinschaft in Gottes Augen? Wer sind wir? Der erste Petrusbrief antwortet also so: Ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. zugegeben, da wird uns einiges an Begriffen und Aussagen zugemutet. Sozusagen keine leichte Kost, kein Weißbrot, eher Schwarzbrot. Und ich möchte versuchen, es einmal mit euch durchzubuchstabieren. Da heißt es, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Das weist darauf hin, dass da ein anderer die Finger im Spiel hatte und hat bei unserem Christsein, überhaupt beim Christsein. Christ wird man nicht durch einen eigenen Entschluss, nicht durch einen Beitritt zu einer Institution, sondern durch Wahl Gottes. Das ist wie, jetzt komme ich zu meinem zweiten Spleen, bei meinem zweiten Vogel, das ist wie bei einer Fußballmannschaft. Das ist immer eine Auswahlmannschaft, in die man berufen wird durch Jogi Löw. Ohne ihn läuft nichts, ohne seinen berühmten Anruf. Ich möchte dich einladen in unseren Kader. Da kann keiner sagen, beim nächsten Spiel mache ich mit. Selbst Manuel Neuer nicht. So beruft Gott auch in seine Gemeinde. Und doch ganz anders. Der Unterschied ist, sein Kader ist nicht begrenzt. Er guckt nicht auf die Elite und die anderen dürfen wieder abziehen. Gott will keinen draußen lassen, selbst keinen auf der Reservebank. Und erwählt sind, wenn man das Große sieht, nicht nur die schon dabei sind, die Christen. Gott hat mit seiner Erwählung alle im Blick, alle Teilnehmenden, ganz Solingen und alle Menschen dieser Welt. Das ist festgemacht in Jesus. In dem hat er uns alle, hat er die Welt geliebt und erwählt. Keiner soll draußen bleiben. Und was heißt das für die Freizeit? Ihr dürft und sollt diese Berufung von Gott zur Sprache bringen. Du, da ist einer, der hätte dich gern in seinem Team. Der möchte, dass du dabei bist. Gott möchte, dass Menschen seine Berufung erkennen und mit Freude annehmen. Ihr seid von Gott erwählte, geliebte Menschen. Wer sind wir? Der erste Petrusbrief antwortet so: Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Priester, was sind das für Leute? Wir kennen sie eigentlich nur von diesem Begriff her meistens aus der katholischen Kirche. Aber das ist zu kurz gedacht. Priester, das sind Menschen grundsätzlich, die für andere da sind. Sie sind Vermittler zwischen Mensch und Gott. Was heißt das für die Gemeinde? Christliche Gemeinde ist Gemeinde von Priestern. Als Freizeitmitarbeiter nicht die Kings, sondern Mitarbeiter des Königs Jesus Christus. Davon haben wir in einem Lied vorhin schon mal gesungen. Das meint das Königliche. Nicht meine eigene Königlichkeit, sondern wem ich gehöre. Als Priester sind sie sowohl Gott zugewandt wie auch den Menschen, damit Menschen mit Gott und mit seiner Liebe und mit dem von ihm geschenkten Leben in Verbindung und Berührung kommen. Und das ist nicht alleine Aufgabe des Priesters oder des Pfarrers einer Gemeinde. Es gibt das sogenannte Priestertum aller Gläubigen, das Martin Luther uns so gelehrt hat. Das heißt, kein Christ ist davon ausgenommen. Er darf Brückenbauer sein. Denn im Lateinischen heißt Priester Pontifex, also Brückenbauer. Das sollen und dürfen wir vor unserer Berufung her alle sein. Brückenbauer. Brückenbauer zum Leben mit Gott und damit auch immer zum Leben. Denn Gott ist die Quelle des Lebens. Für euch als Freizeitkonsequenz könnte das heißen, das sollen und dürfen können alle Christen von ihrer Berufung sein. Brückenbauer für Menschen und ihr besonders für die euch anvertrauten Jugendlichen zum Leben und zu Gott. Also, das seid ihr, eine königliche Priesterschaft. Nicht mit großer Robe, sondern handfest. Brückenbauer sind Handwerker. Seid also Brückenbauer. Wer sind wir? Der erste Petrusbrief antwortet so: Eine heilige Nation.
Schon wieder so ein komisches Wort, Heilige. Also Menschen mit Heiligenschein oder vielleicht doch, wie arg viele argwöhnen, eher Scheinheilige? Weder noch. Heilige sind auch nur Menschen, auch mit Fehlern. Und doch, heilig heißt so viel wie ausgesondert, durchaus etwas Besonderes sein. Das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben das Gebot, dass wir den Sonntag heiligen sollen. Das heißt hier nichts anderes als mit dem Sonntag anders umgehen als mit den Werktagen. Ihn einen besonderen Tag sein lassen und ihn besonders gestalten. Da soll ein Unterschied sein. Ein heiliges Volk sein, das meint nun aber nicht Insel der Seligen in einem gut versorgten Gänsestall. Auch nicht Leben mit einem Heiligenschein. Fromme Arroganz ist absolut fehl am Platz. Wer immer sein Wiedergeborensein oder seine Bekehrung vor sich herträgt und dabei den Kopf ganz hoch nimmt, hat offensichtlich was nicht begriffen. Angesagt ist etwas anderes, eine Haltung in Demut. Demut heißt von seiner Wortbedeutung her so viel wie Dienstgesinnung. Das Besondere ist, dass Gott herausruft, und das ist das Heilige, aus dem, was man vielfach tut in dieser Welt, nämlich nach oben buckeln und nach unten treten. Nicht mitmachen beim Tanz und das goldene Kalb. Nicht mitmachen beim Tanz um das goldene Kalb des Konsums und des Materialismus. Einspruch erheben gegen das Unrecht. Widerspruch wagen gegen die Lüge und den Hass. Eintreten für das Schwache. Eintreten in den Kampf des Lebens gegen die Todesverhältnisse und Todesmächte in dieser Welt. Ein Theologe, Helmut Gollwitzer, hat das einmal so formuliert. Eine heilige Nation sollen wir sein, das ist so viel wie ein Vortrupp des Lebens. Da gilt nicht, was dieser oder jener sagt, sondern was Jesus sagt und wie er unser Lebenshaus prägt. Dritte Freizeitkonsequenz: Ihr dürft und sollt die Jugendlichen einladen zum gelebten Christsein in der Welt. Die Bibel nennt das Nachfolge. Also nicht nur irgendetwas glauben, sondern etwas nachahmen, tun, in seiner Spur leben, in der Spur Jesu. Und das nicht als Einzelkämpfer, sondern einander stärkend in der Gemeinde. Wer sind wir? Der erste Petrusbrief antwortet so: Ihr seid ein Volk, das ihm, Gott, allein gehört. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern Gott. Das ist unsere Gebundenheit und das ist zugleich unsere Freiheit. Unsere Freiheit von allen anderen Herren, auch unsere Freiheit von der Sorge um uns selbst. Denn für uns ist gesorgt. Gott sorgt für sein Eigentum. Es wird regiert. Nun kann unsere Sorge anderen Dingen gelten, nämlich dass Gottes machtvolle Taten bekannt werden. Und da dürfen und müssen wir wohl die Geschichten der Bibel und vor allem von Jesus erzählen, der keine Person der Vergangenheit ist, sondern der Auferstandene und Gegenwärtige, erfahrbar im Leben. Die Jesus-Geschichten bezeugen, wie er ein Leben heilen, verändern und hell machen kann. Und das bis heute. Das ruft der Predigttext uns zu. Ihr seid berufen, die Taten Gottes zu verkünden, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Als Freizeitkonsequenz würde ich euch mitgeben mögen, seid ermutigt, von Gottes Taten der Liebe zu berichten. Die, die ihr selber kennt aus der Bibel und die ihr selber erfahren habt. Wer sind wir? Der erste Petrusbrief antwortet so, jetzt hören wir noch einmal diesen Satz: Ein Volk, das ihm, Gott, allein gehört. Das gleicht in meinen Ohren einer aktuellen Zeitansage. Christliche Gemeinde sprengt alle Grenzen. Zu diesem Volk gehören nämlich Arme und Reiche, Alte und Junge, Kranke und Gesunde, Arbeiter und Direktoren, Deutsche und Migranten. Sie nehmen einander, wie sie sind, und haben ihre Einheit nicht darin gefunden, dass sie sich sympathisch finden, sondern dass sie zu Christus gehören. Das ist christliche Gemeinde und Gemeinschaft. Das sind wir. Das soll und darf unser geistliches Selbstbewusstsein. Das scheint mir wichtig in einer Zeit, wo die Töne des Egoismus laut und lauter zu werden scheinen. Die Freizeitkonsequenz könnte heißen, in einer ängstlichen und fremden, feindlichen und egoistischen Welt Gottes Blick auf die Menschen weiden. Gott denkt nicht national, sondern universal. Nicht Ruppelrad only, nicht Ruppelrad first, sondern Gott liebt diese Welt. Sind wir das? Schön wäre es, fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wir müssen zugeben, so ist es bei uns leider nicht immer, vielleicht sogar nur selten. Wir sind oft eine Gemeinde und Gemeinschaft mit Macken an diesem Bild. Wir hinken hinterher. Wir kommen wohl auch nicht immer voll heran. Was nun? Dieses Bild als Illusion abschaffen? Das Ziel als für zu hoch zu erklären? Resignieren? Nun, wer keine Ziele mehr hat, der hat auch keine Zukunft mehr. Der dümpelt nur noch vor sich hin. Wer keine Zukunft mehr sieht, der stagniert, resigniert, gibt auf. Dieses Bild von der Gemeinde, wie es uns der Predigttext zeigt, zeigt uns Gottes Ziel, die von Gott geschenkte Möglichkeit, die mit unserem Christsein nicht auf einen Schlag erreicht ist, sondern auf die wir hin wachsen können und sollen. Wir sollen wirklich Gemeinde sein, die etwas von Gottes Liebe und Güte und Wahrheit, von seinem Partei ergreifen für die Menschen und insbesondere für die Schwachen und Geschundenen widerspiegelt. Nicht nur in ihrem Predigten, sondern in ihrem Leben, durch den gelebten Glauben am Montag. Aber das wird immer auch ein Weg sein, der nie abgeschlossen sein wird, weil wir nicht vollkommen sein werden. Aber in Bewegung sollen wir kommen und in Bewegung bleiben. Im Reich Gottes gibt es etwas ganz Wichtiges, ein wichtiges Gesetz, nämlich das Gesetz des Wachsens. Wachsen sollen wir im persönlichen Glauben und auch in der Gestaltung unseres Gemeindelebens, als Ort, wo Gottes Wille wirklich gelebt wird und mit einem Horizont, der weit darüber hinausgeht. Gott denkt und lebt nicht parochial, nicht national, sondern universal. Oder im Bild der Geschichte vom Anfang von Søren Kierkegaard zu bleiben, das Ziel unserer Bestimmung wäre verkürzt und damit verfehlt, wenn wir als Gemeinde nur darauf aus wären, sozusagen unseren Gänsestall möglichst voll zu bekommen. Gemeinde Jesu ist kein Selbstzweck. Wir sind berufen von hier aus, hoffentlich nach einer guten Predigt und stärkenden Gemeinschaft, immer wieder aufzubrechen, voller Vertrauen zu dem, der uns sendet, der Welt in Wort und Tat zu sagen, wie Erschöpfer und liebender Gott sich gelingendes Leben vorstellt. Dieser Auftrag gilt für seine Kirche, er gilt für seine Gemeinde, er gilt für euch Freizeitmitarbeitende. Dazu segne uns und euch Gott und lasse uns und euch ein Segen sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.